Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
Ihr seid bei Update verfügbar gelandet, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Und ich bin Ute Lange.
Mein Name ist Michael Münz und in dieser Folge verraten wir euch, wie ihr eure Daten und Geräte künftig noch besser vor Schadsoftware schützen könnt. Und die Erkenntnis unter die Eingebung zu dieser Folge haben wir eigentlich der Deutschen Bahn zu verdanken.
Das musst du jetzt mal erläutern, das verstehe ja nicht mal ich. Wie sollen es die Hörer und Hörerinnen verstehen? Hast du ein Erlebnis gehabt oder beim Bahnfahren aus dem Fenster geschaut und eine Eingebung hat dich übermannt, überfraut?
Ich stand kürzlich im Hauptbahnhof vor dem großen Display und es war kaputt. Also ich konnte nicht sehen, wann und wo mein Zug fährt. Und das hat mich erinnert an einen Vorfall vor ein paar Jahren, wo das schon mal war, aber das war Schadsoftware geschuldet. Es gab einen Virus, WannaCry, der in kürzester Zeit in ganz vielen Ländern unzählige Systeme lahmgelegt hat. Und die Bahn war damals auch betroffen, sodass ihre Displays damals nicht funktionierten und die Fahrgastinformationen nicht anzeigten. Seitdem denke ich immer, wenn ich so kaputte Displays sehe, da steckt doch mehr dahinter und da wollte ich mehr zu erfahren. Deswegen sprechen wir dieses Mal über Schadsoftware.
Finde ich eine gute Idee, vor allen Dingen, weil ja Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, auch schon andere Sachen erlebt haben. CD-ROM-Laufwerke, die auf und zugehen, ohne dass man irgendwas gemacht hat. Daten, die irgendwie vor den eigenen Augen verschwinden oder komische E-Mails, die einen erreichen und man nicht so genau weiß, wie hängt das alles zusammen mit dem, was ich jetzt hier gerade mache. Ich finde das ein gutes Thema. Freue ich mich drauf.
Zu der wir uns eine Expertin vom BSI eingeladen haben, die, dafür sind wir sehr dankbar, heute auf ihr Mittagessen verzichtet und stattdessen mit uns teilt ihre Tipps und Hinweise, wie wir unsere Geräte und Daten künftig besser noch vor Schadsoftware schützen können. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist, Letizia Kernschmidt.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und hoffen, dass wir dich nicht allzu hungrig hier werden lassen. Wir sind aber hungrig nach Information. Sag doch mal kurz, was du im BSI machst und wie häufig hast du in deinem beruflichen Alltag mit Schadprogrammen zu tun?
Ja, also im BSI bin ich im Referat für die Vorfallsbearbeitung und die Verbindungsstelle zum Nationalen Cyberabwehrzentrum. Wir haben also bei uns tatsächlich die Vorfallsbearbeitung, wenn etwas passiert ist, zum Beispiel ein Befall mit Schadsoftware bei wichtigen Institutionen. Und tatsächlich gehört das bei uns zum Berufsalltag. Schadsoftware ist allgegenwärtig in meinem Job.
Dann dürfte es dir leicht fallen, mir erstmal auf die Sprünge zu helfen, was es mit diesen ganzen Begriffen auf sich hat. Also man hat ja vorhin schon mal rausgehört, Schadsoftware, Virus, Trojaner, Wurm. Also bei mir geht da schon viel durcheinander. Ich vermute mal, Schadsoftware ist der Oberbegriff und darunter gibt es dann mehrere Varianten.
Genau, also synonym verwenden wir erstmal die Begriffe Schadsoftware, Schadprogramm und Malware. Das ist sozusagen erstmal der ganz Oberbegriff über alles. Jede Art von Software, die irgendwas tut, was man nicht will, sage ich jetzt mal laienhaft gesprochen. Du hast ja auch schon WannaCry angesprochen. Das ist tatsächlich ein super Beispiel, weil man da ganz viele verschiedene Dinge dran erklären kann. WannaCry war ja in erster Linie mal jetzt eine Ransomware. Das bedeutet, eine Schadsoftware, die auf dem Gerät, was betroffen ist, alle Dateien verschlüsselt und dann in der Regel ein Lösegeld fordert von dem Betroffenen. Das ist auch nach wie vor immer noch eine der größten Gefahren im Internet oder ich sag mal eine Art von Schadsoftware, die momentan überall kursiert. Also WannaCry ist ja aus dem Jahr 2017, aber es ist immer noch tagesaktuell, wenn man über Ransomware spricht. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie kommt jetzt die Ransomware irgendwo drauf? Du hast ja auch gerade schon den Begriff Virus genannt. Das ist auch tatsächlich so häufig, sage ich mal, die Variante. Das bedeutet zum Beispiel über einen E-Mail-Anhang oder man klickt auf einen Link, der auf eine maliziöse Website führt, wo das runtergeladen wird. Verschiedenste Wege. Aber es gibt auch sowas wie einen Wurm. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und damit war bei WannaCry so ein bisschen ein, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber eine Besonderheit, dass WannaCry sich nämlich wurmartig ausbreiten konnte, damals über das SMB-Protokoll, über eine Schwachstelle. Und das heißt, dass die Nutzer und Nutzerinnen da gar nicht jetzt aktiv was tun mussten, sondern das ist eben das Besondere an einer wurmartigen Schadsoftware, dass die sich selber im Netzwerken ausbreiten kann. Und das macht sie natürlich noch mal um einiges gefährlicher.
Das sind jetzt schon verschiedene Kategorien von so Schadprogrammen oder Schadsoftware. Vielleicht gehen wir dann mal in die einzelnen rein. Was beabsichtigen Sie oder verursachen Sie? Weil das hat ja bestimmt Hintergründe, warum es verschiedene Zugänge gibt, um dann am Ende uns Schaden zuzufügen.
Genau, also eins hat man schon angesprochen, Ransomware. Wie gesagt, auch momentan immer noch das am meisten schlimmste Übel, sage ich jetzt mal. Es gibt aber zum Beispiel auch Schadsoftware, die darauf aus ist, Daten auszuspionieren. Zum Beispiel sogenannte Keylogger, die alles mit protokollieren, nenne ich es jetzt mal, was man eintippt. Damit können zum Beispiel Zugangsdaten abgegriffen werden, alle anderen möglichen persönlichen Daten. Also einfach Datenraub ist dann das Ziel. Es gibt aber auch Schadsoftware, die dann bestimmte Werbung ausspielt. Dann immer, wenn man seinen PC hochfährt, ploppt überall Werbung auf. Auch das ist eine Variante. Oder was vielleicht auch schon, ihr hattet ja auch schon mal über Smart-Home-Geräte gesprochen und über Botnetze da drin, dass man das Gerät in irgendeiner Weise fernsteuern möchte, um dann damit andere Sachen auszuschalten, nenne ich es jetzt mal beispielsweise über sogenannte DDoS-Attacken. Oder ja, man könnte auch Kryptomalware drauf haben, Bitcoin-Mining betreiben über kompromittierte Geräte. Also es gibt verschiedenste Szenarien, wofür das ausgenutzt werden kann.
Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, kriege ich das manchmal mit. Also dann habe ich, wie gesagt, entweder Werbung oder meine Daten sind verschlüsselt. Aber es gibt auch Anwendungen, die ich dann gar nicht mitbekomme. Und Keylogger ist so ein bisschen so der Höhepunkt meiner Paranoia, muss ich sagen. Aber es kann auch sein, dass mein Gerät Teil eines Botnetzes ist, ohne dass ich das mitbekomme. Oder eben, dass da Bitcoins geschürft werden, ohne dass ich das richtig mitkriege?
Genau, also natürlich, also jetzt Ransomware oder Werbung, hast du richtig gesagt, die ploppt auf, die ist sichtbar, da geht nichts mehr. Sondern Schadsoftware, die im Hintergrund läuft, durchaus kann das erstmal unbemerkt eine Weile laufen. Gerade wenn das vielleicht auch Smart-Home-Geräte betrifft, die jetzt nicht alle unbedingt viel Display oder sonst irgendwas anzeigen, wo das jetzt auffallen würde. Gerade bei Krypto-Malware wird es aber vielleicht auffallen, wenn plötzlich das Gerät immer sehr heiß ist und immer sehr auf Volllast läuft. Dann könnte einem das durchaus auffallen, dass irgendwas mit diesem Gerät jetzt nicht so stimmt, wie es normalerweise laufen sollte. Aber ja, es kann auch gut versteckt laufen.
Und du hast ja gerade schon angesprochen, dass es unterschiedliche Geräte sein können, die befallen werden oder die angegriffen werden. Was betrifft es denn alles? Also wir denken in erster Linie jetzt mal ans Internet, weil ich mir irgendwo über einen Anhang was reinziehe. Aber wir hatten auch mal in der Folge mit den Whitehead-Hackern, die haben zum Beispiel, um Menschen in Firmen, wo sie tätig waren, zu testen, USB-Sticks auf Parkplätzen liegen lassen, ja, und haben die damit animiert, eben an ihren Rechner zu gehen. Und da war dann auch Zeug drauf, das offensichtlich eher schädlich als nützlich war.
Mehr über die Whitehead-Hacker hört ihr in der Folge 21 von Update verfügbar.
Genau, also grundsätzlich könnte man jetzt erstmal sagen, dass Schadsoftware auf jedem Gerät laufen kann, auf dem Software im Allgemeinen läuft. Egal, ob dieses Gerät jetzt im Internet hängt oder nicht. Die Frage ist natürlich, wie kommt es drauf? Und die nächste Frage, wozu? Also ich kann natürlich gut über einen USB-Stick Schadsoftware auf ein Gerät bringen, was nicht am Internet hängt. Die Frage ist dann, was habe ich dann davon? Also entweder muss der USB-Stick danach wieder irgendwann an ein internetfähiges Gerät hängen, sonst habe ich als Angreifer aus der Ferne ja nichts davon und komme nicht an die Daten ran. Oder ich muss physisch den USB-Stick mir wieder klauen hinterher. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt eher das seltenere Szenario, aber durchaus mögliches Szenario. Es ist nicht unmöglich, dass das passiert. Deswegen grundsätzlich erstmal jedes Gerät, was Software kann auch Schadsoftware.
Jetzt kann ich mich natürlich zurücklehnen und denken, ja, die Daten auf meinem Rechner, die sind jetzt ja auch nicht so spannend. Was soll mir da schon passieren? Was sagst du so Leuten, die so eher unbedarft und so ein bisschen entspannt mit ihren Daten umgehen? Wie groß ist denn die Gefahr für jeden Einzelnen von uns?
Also grundsätzlich kann das erstmal jeden und jede treffen. Es gibt ja durchaus Schadsoftware, die auch für die ganz breite Masse ausgelegt ist. Die haben jetzt kein spezifisches Ziel vor Augen, die Angreifer dahinter. Die wollen erstmal möglichst viele einfach erreichen und kompromittieren. Und man muss immer so ein bisschen überlegen, was heißt das? Ich habe nichts zu verbergen. Klar fühlt man sich jetzt, es ist mal schnell dahingesagt, dieser Satz. Aber ich glaube, jeder kennt auch einfach einen emotionalen Wert. Stell dir vor, alle deine Babyfotos sind weg. Klar, die sind bei uns jetzt in unserer Generation vielleicht eh noch alle ausgedruckt irgendwo entwickelt, aber wären die jetzt alle nur noch digital. Und alle Fotos sind weg. Allein das, was das für uns ja emotional bedeutet, hat schon einen Wert. Und wenn ich vielleicht noch alle Hochzeitsbilder, alles, was ich irgendwie habe, woran man hängt, aber auch, wenn man sich jetzt überlegt, in Richtung Online-Banking gedacht. Ich habe vielleicht nichts zu verbergen, aber ich habe vielleicht trotzdem Geld. Und ich weiß nicht, wie du das fändest, wenn plötzlich jemand deine Konten komplett leer räumt. Also dann hast du vielleicht jetzt nichts zu verbergen, in dem Sinn aber durchaus zu verlieren. So könnte man das vielleicht umformulieren.
Wenn jemand anders als ich das Konto immer leer räumt, sowas, ne?
Richtig, genau.
Ja, klar. Und gibt es denn auch so gezielte Angriffe? Also sagen wir mal, es gibt dann halt so die breite Masse. Und machen sich denn auch Hacker so die Mühe, gezielt Leute anzupeilen? Und was wären das dann für Menschen oder auch für Menschengruppen, die sich besonders Gedanken machen müssten?
Genau, also man kann das echt ganz gut unterteilen. Also es gibt zum einen diese wirklich massenhaft verschickte Schadsoftware, die man jetzt kennt, die in so Spam-Mails auch drin ist, die in Phishing-Mails drin ist, in Mails mit maliziösen Anhängen. Die gehen ja wirklich an die riesenbreite Masse raus und die haben auch kein konkretes Ziel. Dann gibt es so ein bisschen abgewandelt davon Angreifende, die machen das auch erstmal so. Und dann gucken die sich an, wo bin ich denn eigentlich überall gelandet? Also wo habe ich denn das überall geschafft zu kompromittieren? Und die picken sich dann daraus ihre Betroffenen raus, beispielsweise um die dann zu verschlüsseln und richtig hohes Lösegeld zu verlangen, weil die zum Beispiel erstmal in der riesenbreiten Masse alle kompromittieren und dann gucken, ah, da ist irgendein richtig großes Unternehmen in Deutschland drin, das schnappen wir uns jetzt und machen da weiter. Und die anderen, die sie auch eigentlich haben, lassen sie jetzt erstmal links liegen. Da sind meistens Cyberkriminelle dahinter, also insbesondere mit einem finanziellen Interesse, sage ich jetzt mal, um das zu bekommen. Und dann gibt's aber auch Angriffe, die wirklich ganz gezielt ausgeführt werden. Die haben dann nachrichtendienstlichen Hintergrund, meistens von fremden Mächten. Die suchen sich schon wirklich sehr gezielt ein Opfer raus. Also natürlich ist das dann ein Betroffener mit irgendeinem hohen Wert für die. Also sei es jetzt, um Wirtschaftsspionage zu betreiben, sei es auf staatlicher Ebene, um Staatsgeheimnisse zu erbeuten, in die Richtung gedacht. Und die gehen dann wirklich ganz gezielt vor, um zu versuchen, diesen einen Betroffenen zu infizieren. Das sind dann aber in der Regel eben nicht du und ich, sondern das sind dann Personen wirklich in einem staatlichen Interesse, könnte man sagen.
In seinem jüngsten Lagebericht geht das BSI von rund 750.000 neuer Schadprogrammvarianten aus. Und das an jedem Tag.
Gehen wir doch mal zu du und ich. Das andere sind ja vielleicht auch andere Behörden, die sich da noch intensiver mit beschäftigen. Ich habe jetzt so eine Antivirensoftware. Wir hatten ja vorhin schon das Wort Virus. Dann bin ich doch eigentlich safe, oder? Oder muss ich trotzdem ständig aufmerksam sein, dass mir nichts passiert?
Ja, also ich hoffe, du bist immer aufmerksam, denn es ist gut, wenn man eine Antivirensoftware drauf hat. Wichtig ist auch, dass die wirklich up-to-date ist. Wenn man jetzt auch gerade so Freeware-Testversionen nur hat, haben die nicht immer unbedingt alles aktuell reingespielt. Und das andere ist auch, dass sie einem eine trügerische Sicherheit geben. Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich habe das doch jetzt muss ich nicht mehr aufpassen, jetzt kann ich in Anführungsstrichen mein Hirn abgeben und alles machen, die rettet mich schon. Das wäre schlecht. Also es ist ja so, die Antivirensoftware kann dich nur vor dem schützen, was die Antivirensoftware auch kennt. Und es kommen jeden Tag neue Varianten dazu. Es kommen auch ständig ganz neue Arten und Formen von Schadsoftware dazu. Und wenn da jetzt etwas dazukommt, was die Antivirensoftware, also oder die Firma, die hinter der Antivirensoftware sitzt, auch noch nicht kennt, dann ist das natürlich da auch nicht drin. Und wenn die nicht up to date ist, dann hat die das auch nicht drin und dann wird die das auch nicht erkennen. Und insofern sollte man sich nicht darauf verlassen. Es ist eine Komponente, aber sicher nicht die vollständige.
Und wenn ich dann merke, ich bin betroffen, also wie gehe ich denn dann vor? Also eines der schlimmeren Beispiele, die du ja genannt hast, war, da steht dann, hallo Michael, wir haben deine Daten verschlüsselt, gib uns Geld und dann kriegst du sie zurück. Was mache ich denn dann?
Genau, also kann passieren, weil absolute Sicherheit gibt's nicht und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt predigen wir natürlich Schritt 1, Ruhe bewahren. Und jetzt hoffe ich, dass du alle unsere BSI-Tipps, die es so gibt, befolgt hast und kannst jetzt im Zweifelsfall einfach deine externe Festplatte mit einer Datensicherung, die nicht alt ist, herausziehen und könntest dir somit dein ganzes System wieder retten. Und natürlich, weil du ja vorbildlich bist, würdest du das Ganze auch noch zur Anzeige bringen, damit die Kollegen und Kolleginnen der Strafverfolgungsbehörden dem auch nachgehen können. Aber für dich das Wichtigste, du bist jetzt gar nicht so wahrscheinlich daran interessiert, was jetzt alles dann noch passiert. Du willst ja schnell deine Daten und deine Systeme wieder haben. Offline-Backup, Offline-Backup, Offline-Backup. Wichtigste Möglichkeit, denn dann könntest du im Zweifelsfall dein Gerät platt machen, neu aufspielen und alles ist wieder gut.
Okay, ich habe da mal noch eine Nachfrage.
Du fragst für einen Freund.
Ja, also naja, also ich habe natürlich auch Cloud-Systeme. Also ich habe Abos oder bezahle monatlich bei verschiedenen Anbietern, dass ich dort Sachen parke. Und sind diese Cloud-Systeme, wie sicher sind die denn? Also meine Fotos werden zum Beispiel bei dem einen Anbieter hochgeladen und andere Daten lade ich hier hoch. Also da habe ich auch das Portfolio schon ein bisschen gestreut. Aber angenommen, mein Rechner wäre verschlüsselt, könnte ich denn dann von einem anderen Gerät immer noch auf die Daten in der Cloud zugreifen?
Also grundsätzlich, wenn die Angreifer nicht geschafft haben, Zugriff auf deine Cloud zu bekommen, dann ja. Wenn die Cloud aber beispielsweise alle Zugangsdaten dazu waren auf deinem Rechner so hinterlegt, dass die Angreifenden die erbeuten konnten, dann können die natürlich auch auf dahinterhängende Systeme zugreifen. Das ist eigentlich auch egal, ob das dann dein Cloud-Account war oder ob das eine externe Festplatte ist, wo du immer dein Backup machen wolltest, die aber immer noch am Gerät hängt. Also das ist immer die Frage, also haben die eine Möglichkeit, da drauf zu kommen? Wenn ja, dann ist wahrscheinlich dort auch alles weg, entweder gelöscht, leer geräumt, verschlüsselt. Oder sie hatten nicht die Zugangsdaten. Dass sie jetzt von extern noch auf deine Cloud gekommen sind, anders als über diesen Weg, da sind deine Daten schon eher sicherer. Aber gerade wenn man das jetzt irgendwie so automatisch Upload immer hat und alle Zugangsdaten sind hinterlegt, dann kommen die natürlich auch auf den Weg drauf.
Also okay, das ist wieder dieser gesunde Menschenverstand. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nicht das Gehirn abschalten, sondern regelmäßig updaten. Und vielleicht auch nicht auf jede Mail eingehen und antworten, die man so bekommt, weil es könnte ja irgendwas hinten dran hängen, was einem Dinge auf den Rechner zieht oder in das System zieht, die man nicht so gerne da haben möchte. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Info, nicht nur für uns, sondern auch für die, die uns jetzt zuhören. Aber du hattest ja auch erwähnt, das war unter dem Stichwort Botnetze, dass es Sachen gibt, wo ich gar nicht so genau mitbekomme, dass ich beteiligt bin, ja, weil das auf eine andere Art und Weise auf meinen Rechner gelangt, beziehungsweise wenn es dort ist, anders verwendet wird. Wie kann ich denn da Vorsicht ist besser als Nachsicht praktizieren?
Genau, also da kann man jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden. Ich nehme nochmal wieder Michaels Beispiel vom Anfang mit WannaCry. Also WannaCry ist über die Eternal Blue Schwachstelle, hat sie sich verbreitet. Und diese Schwachstelle war auch schon bekannt. Und es gab auch Updates und Patches von Microsoft dafür. Das Problem ist nur, die Leute haben diese Patches nicht eingespielt und deswegen waren die Systeme nach wie vor verwundbar und deswegen konnte dieses WannaCry sich auch so wahnsinnig weit verbreiten. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, wenn die Schwachstellen bekannt sind und es dafür auch Patches und Lösungsmöglichkeiten gibt, dann ist wirklich die Devise immer updaten, updaten, updaten. Aber ich habe ja auch gesagt, es gibt nicht die absolute Sicherheit. Es könnte jetzt auch eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle sein. Das heißt, die ist nur dem Angreifer bekannt und dem Rest der Welt jetzt, sage ich mal, nicht. Dann helfen natürlich nur die ganzen Präventions- und Detektionsmaßnahmen, die ich eingerichtet habe, denn dann könnte es immer passieren, dass die ausgenutzt wird, selbst wenn mein System eigentlich auf dem aktuellsten Stand ist. Und dann ist es wichtig, dass man weiß, wie detektiere ich, dass das jetzt kompromittiert ist und was mache ich, wenn ich es entdecke?
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Also wie kann ich denn, wenn ich komische Dinge auf meinem Rechner beobachte, du hattest schon gesagt, vielleicht wird er sehr heiß. Nicht alle haben heute noch CD-ROM-Laufwerke, aber wenn da irgendwie eins immer rein und raus kommt, also oder ich plötzlich E-Mails bekomme, das ist mir tatsächlich letzte Woche passiert, der Absender ist mir bekannt, ist eine Freundin von mir, aber da war so kryptisches Zeug drin und als Moderatorin dieses Podcasts habe ich natürlich erstmal gelöscht und es war auch nachher, als ich sie nachgefragt habe, nicht von ihr. Aber was sind da so für Vorgehensweisen, die hilfreich sind?
Genau, also gerade wenn es jetzt auf deinem eigenen Laptop ist und irgendwas passiert, also in dem Fall müsste ja deine Freundin dann ran, aber gehen wir mal von dir selbst aus, du merkst, bei dir ist seltsames Verhalten, dann kannst du natürlich erstmal jetzt als Privatperson lohnt sich immer erstmal gucken, ist meine Antivirensoftware auf dem aktuellen Stand? Hat die schon alle aktuellen Updates gezogen? Dann kann man erstmal einen Komplettscan des Systems machen. Das hilft auch oftmals schon, dass man was feststellt. Dann wird es natürlich, sage ich mal, ein bisschen schwieriger auch, vielleicht, wenn man sich nicht auskennt. Aber man kann sich natürlich auch angucken, welche Programme laufen eigentlich gerade alle. Die kann man sich ja aufrufen. Und wenn man da beispielsweise Programme sieht, die sehr seltsam aussehen, die man auch nicht kennt, die man auch die Namen nicht zuordnen kann, dann kann man vielleicht schon mal davongehend weiter ausgehen. Und ich sag mal so, wenn man immer noch irgendwie alles nicht herausfindet, was könnte hier der Fall sein, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also im Zweifelsfall, deswegen kann ich es ja immer nur nochmal predigen, hat man ja auch gute Backups. Und im Zweifelsfall kann man so ein Windows-System, beispielsweise jetzt, wenn man einen Windows-Rechner hat, einfach immer platt machen und neu aufsetzen und nochmal bereinigt diese Daten aufspielen und gucken, wie sich das Ganze dann verhält. Also das ist sozusagen immer die Nothammer-Lösung, wenn man sonst nicht weiterkommt, aber oftmals auch die sauberste.
Dann gehörst du bestimmt zu der Fraktion, die so denkt, no backup, no mercy. Also alles, was man nicht gebackupt hat, ist halt auch nicht wichtig.
Ja, ist ein krasser Spruch, aber ich würde ihn tatsächlich auch unterstützen. Also was man vielleicht machen kann, wer das noch nicht so macht. Ne? Man sucht sich vielleicht einfach eine Wochenroutine. Was machst du so einmal die Woche? Einkaufen gehen oder sonst irgendwas? Und man sagt sich, gut, wenn ich jetzt samstags immer meinen Wocheneinkauf mache, dann, bevor ich jetzt zum Einkaufen war, stecke ich meine Festplatte hier an und lasse die Sicherung laufen, während ich beim Einkaufen bin. Und wenn ich zurück bin, ziehe ich es wieder ab und habe eine Datensicherung gemacht, dann habe ich zumindest, sage ich mal, einfach nur ein wochenaltes Backup. Das ist in der Regel jetzt nicht so schlimm, wenn man Daten von vor 3 Tagen verliert, als wenn man jetzt wirklich alles verliert. Und dann hat man das einfach mal in seine Routine mit eingebaut. Das wäre zum Beispiel mal eine Idee, die man sich überlegen könnte. Und man sollte das vielleicht auch zumindest einmal getestet haben, ob das Backup auch funktioniert.
Den Tipp finde ich jetzt noch viel wichtiger als den ersten, weil wenn ich mich darauf verlasse und da ist was schiefgegangen, dann bin ich ja wirklich, wirklich, ich sag's jetzt nicht, richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Bist du denn selber schon mal betroffen gewesen, Letizia? Also,
das würde ich auch gerne wissen, jetzt nach den ganzen klugen Ratschlägen.
Nee, tatsächlich könnte ich mich nicht daran erinnern, jemals von Schadsoftware wirklich ein Problem gehabt zu haben.
Also du hast jedenfalls noch nie was gemerkt. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Und dann übernehmen wir jetzt auch gleich.
Ich habe noch nie was gemerkt.
Michael?
Das heißt nicht, dass es nicht der Fall ist. Ne?
Ich würde dann mal einspringen und sagen und gestehen, dass ich tatsächlich mal von Schadsoftware befallen war, aber nicht ich, sondern ich hatte einen Hoster, wo ich eine Webseite laufen hatte und da kam irgendwie Schadsoftware drauf. Und meine Seite wurde dann, also da kamen irgendwie politische Nachrichten und Botschaften und so. Ich konnte das dann alles auch löschen, aber mir war auch lange nicht klar, ob die von meinem Rechner auf den Server ging und ob die von dem Server vielleicht bei Besuchern dann auch gelandet war. Also da habe ich dann auch echt 3 Tage, muss ich auch zugeben, viel recherchiert und rumtelefoniert und könnt ihr nochmal gucken und so weiter und so fort. Aber offensichtlich war das dann in meiner Webseiten-Software eine Schwachstelle, die jemand ausgenutzt hat, um da was abzulegen, um dann meinen Kunden dann fröhliche Botschaften zu schicken, die nicht von mir kamen. Genau. Also den Fall hatte ich tatsächlich auch schon mal. Das war dann nicht mein Rechner, sondern ein anderer, wo ich dann aber auch kein Update gefahren hatte und da kam das dann her.
Und was hast du gelernt?
Das ist übrigens ein super Fall, den du da ansprichst. Oh, sorry.
Aus deiner Perspektive wahrscheinlich, aus meiner nicht so. Aber ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Nee, ich wollte das sagen, dass das ein super Beispiel ist, weil das tatsächlich ganz, ganz vielen Leuten passiert. Also es ist ja immer die Angst, oder viele sagen immer mal schnell, ah, ich bin gehackt worden und dann hat man ganz schnell die großen Namen im Kopf von den ganzen Plattformen, die man so benutzt, sei es Shopping oder Social Media. Das ist aber oftmals gar nicht so der Fall, weil die haben ja auch viel Budget, viele Leute, die sich darum kümmern und dass die gehackt werden, ist jetzt gar nicht so oft der Fall, aber ganz, ganz viele Leute haben ja ein Ein-Mann-, Ein-Frau-Unternehmen, einen kleinen Online-Shop, einen Blog, eine Website, wo sie irgendwas drauf haben. Das haben ja wirklich ganz, ganz viele Leute. Und wenn man sich diese Webseiten mal anschaut, die haben oftmals auch ein Login oder brauchen Kundendaten, gerade wenn es ein kleinerer Shop ist. Die haben halt leider oft gar nicht so die Kapazitäten, die haben nicht das Wissen, die haben nicht das Budget. Und die sind natürlich ein super Einfallstor für Angreifende, um dann beispielsweise Schadsoftware in dem Online-Shop zu hinterlegen und von allen Kunden, die dort einkaufen, einfach die gesamten Daten, am besten Zahlungsdaten, Kreditkartendaten und so weiter abzugreifen. Und dann merkt man das vielleicht als Shopbetreiber gar nicht so schnell und ist aber dann tatsächlich eine Gefahr auch für andere. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Szenario, was aber auch viele treffen kann.
Ja, du hattest gerade gesagt, dann betrifft es eben auch viele andere. Ich denke, das ist ja auch nochmal eine gute Botschaft, dass wenn wir uns schützen, schützen wir andere mit. Ne? Also das Beispiel meiner Freundin, wenn ich da jetzt auf den Link gegangen wäre, ne, das sah erstmal vertrauenswürdig aus und die Ansprache war auch passend, dann hätte ich mir vielleicht was eingefangen, was ich nicht so schnell wieder losgeworden wäre. Und ich habe sie natürlich hinterher auch informiert und habe gesagt, du, dein System scheint irgendwie, ne, befallen zu sein, hat sich einen Schnupfen geholt oder was immer da passiert ist, weil du schickst jetzt komisches Zeug rum, ne? Und das kann andere ja auch gefährden. Das finde ich nochmal einen guten Hinweis. Und du hattest überhaupt eine ganze Menge gute Tipps, die wir vielleicht, Micha, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf aufzählen. Also du hast auf jeden Fall gesagt, Offline-Backups, Offline-Backups, Offline-Backups. Das war mein Nummer eins. Michael, was ist bei dir Nummer zwei?
Update verfügbar. Also Nummer zwei ist Updates fahren, Updates fahren, Updates fahren. Immer dafür sorgen, dass Betriebssoftware, Programme oder wie in meinem Fall auch auf Servern Anwendungen, die man fährt, aber natürlich auch die Virus-, Antivirus-Software oder Firewall-Software, die man hat, immer auf den neuesten Stand zu halten. Und das gilt nicht nur für meinen Rechner und mein Telefon oder ein Tablet, das ich habe, sondern eben auch für alle anderen Geräte, die ich im Netz habe. Also von Jalousien, die rauf und runter fahren oder, der Staubsauger. Wir haben lange nicht mehr über meinen Staubsauger gesprochen. Also dass ich auch bei diesen Geräten immer darauf achte, dass die immer die neuesten Updates haben. Das nehme ich mit als Nummer zwei.
Ich hätte auch noch einen dritten, wenn ich den noch ergänzen darf.
Ja, weil, sehr gerne.
Weil Michael gerade das Zauberwort hat fallen lassen, Netzwerk. Wenn man ein Netzwerk hat und vielleicht mehrere Geräte in diesem Netzwerk hat, Netzwerksegmentierung ist das Zauberwort, was man darin noch platzieren kann. Wenn man nämlich jetzt gerade wieder an WannaCry zum Beispiel an den Anfang zurückdenkt, können wir hier den Bogen nochmal perfekt zum Schluss schlagen. Wie kann sich ein Wurm ausbreiten? Der kann sich in einem Netzwerk ausbreiten. Und wenn das Netzwerk wirklich getrennt ist und eigene Segmente hat, dann kommt der auch zumindest nicht überall in diesem Netzwerk hin. Und so kann man zum Beispiel Geräte, die einem besonders wichtig sind, in verschiedenen Netzwerksegmenten haben.
Oder ein Gastnetzwerk einrichten, wo die Leute, die so durchmarschieren oder ins Haus kommen, dann unter sich bleiben und meine Geräte nicht befallen.
Genau, das zählt auch dazu.
Okay, ja, das sind noch drei coole Tipps.
Wunderbar. Und wir danken dir, Letizia. Und lassen dich jetzt essen gehen und dich deiner täglichen Arbeit wieder widmen. Da waren wirklich spannende Aspekte dabei und wir wünschen dir einen weiterhin schönen Tag.
Sehr gerne, vielen Dank, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön. Und Letizia hatte es ja schon erwähnt, es gibt vom BSI auch regelmäßige Infos zu Schadsoftware und wie man sich davor schützen kann. Links packen wir mit in die Shownotes und auch natürlich nochmal zu den unterschiedlichen Methoden, die wir jetzt gerade besprochen haben, um eure Daten abzusichern.
Ja, und wenn ihr auch in Zukunft hilfreiche Tipps für euren digitalen Alltag haben möchtet, dann hört doch wieder rein. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, liked oder folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. Wir hören uns nächst dann wieder in etwa 4 Wochen bei der neuen Folge.
Genau, und die neue Folge liegt dann etwa 4 Wochen vor den Europawahlen. Und anlässlich dieser und auch vieler anderer Wahlen, wir haben ja auch Landtagswahlen im Herbst und auch in vielen anderen Ländern wird in diesem Jahr gewählt. Ich glaube, das ist Superwahljahr global. Angesichts dieser Wahlen wollen wir mal schauen, wie es da eigentlich aussieht beim Thema Desinformation. Weil wir können uns alle, glaube ich, darauf einigen, dass es Akteure gibt, die versuchen, über Desinformation Meinung zu bilden bei Wählerinnen und Wählern und dann somit ihre politischen Ziele versuchen zu erreichen. Wir sprechen dazu mit einer Expertin, einem Experten, der die uns erstmal einordnet, was da eigentlich alles passiert, wo die Informationen herkommen, die wir sehen und auch wie wir dann erkennen können, ob wir gerade manipuliert werden sollen oder nicht. Also ich finde es ein krasses Thema und bin sehr gespannt auf die Erkenntnisse, die uns da erwarten und kann euch nur raten, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wieder dabei zu sein.
Und wenn ihr dabei sein möchtet und jetzt schon Fragen habt zu dem Thema, dann lasst uns doch gerne wissen, was ihr zu Desinformation wissen möchtet. Schreibt uns eure Fragen über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, X, ehemals Twitter, Mastodon sowie YouTube oder schickt uns auch ganz klassisch eine E-Mail, nicht mit Schadsoftware hintendran, an die Adresse podcast@bsi.bund.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Also bis dahin alles Gute, passt auf euch und eure Daten auf und bis dann in 4 Wochen. Tschüss.